Ja, ihr Lieben, auch die großen Frauen und Männer Gottes haben manchmal so einen richtigen Tiefpunkt. Ich musste so an den Mose denken, als er die große Offenbarung hatte, auf dem Berg Sinai die 10 Gebote empfangen hatte und dann runtergekommen ist von dem Berg. Und was sieht er? Sein Volk baut ein goldenes Kalb. Nicht mal das erste Gebot, was Gott geschenkt hat, nämlich keine anderen Götter zu haben. Nicht mal das haben sie gehalten in der Zwischenzeit. Eigentlich ein richtiger Punkt zum Verzweifeln für so einen Mann Gottes, für so einen geistlichen Leiter. Und so steht es auch in der Bibel. Es gibt da ein Gebet des Mose, wo er dann spricht: Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Also das klingt nach einer waschechten Depression, oder? Tilge mich aus deinem Buch. Der war wirklich an einem totalen Tiefpunkt. Das ist ja heute so das Thema, in der Tiefe Gott begegnen. Caro hat eben gesagt, Juri Gagarin hat versucht, Gott oben zu finden. Vielleicht ist Gott auch manchmal ganz unten in dieser Tiefe. Wir können noch weiter biblische Personen anschauen, Männer Gottes, Frauen Gottes. Der Prophet Jesaja zum Beispiel sagt an einer Stelle: Ich dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz. Also das klingt auch nicht gerade nach einem Happy-Clappy-Super-Leben. Der hat wirklich da auch eine ganz große Tiefe immer wieder erlebt. Wir lesen das auch von den anderen Propheten. Jeremia, der verflucht irgendwann den Tag seiner Geburt, als er auf starke Ablehnung mit seinem Auftrag stößt. Und auch Glaubensfrauen und Glaubensmänner in unseren Tagen erleben das. Wir haben ja vor einigen Jahren hat man Briefe gefunden von Mutter Teresa, dieser großen Glaubensfrau, die in Indien gearbeitet hat. Und auch darin kam vor, war sie ganz ehrlich und hat gesagt, dass sie manchmal Phasen der Gottesferne erlebt. Und jetzt auch noch Elia heute. Elia, ich weiß nicht, ob ihr ihn gut kennt, den Propheten aus dem Alten Testament. Eben noch hatte er großen Erfolg und hat ja, 450 heidnische Priester durch eine geheimnisvolle Wette besiegt, sozusagen. Man kann sagen, 450 gegen einen. Also er hat auch eine große Erfahrung gemacht. Der Hintergrund war der, dass der israelitische König Ahab eine phönizische Frau heiratete, also eine heidnische Frau, Isebel. Und diese Isebel hat auch immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen und hat versucht, auch Ahab von seinem Ein-Gott-Glauben, von dem Glauben an den Gott Jahwe abzubringen und auch das ganze Volk. Man liest, dass sie einige Propheten schon hat hinrichten lassen. Und jetzt tritt Elia auf und Elia will den Andersgläubigen, den Baalspriestern dort mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und er lässt 450 dieser Priester kommen und lässt sie einen Opferstier zubereiten. Und er selbst bereitet auch einen Opferstier zu auf einem anderen Altar. Und jetzt gibt es nur eine Spielregel. Die Spielregel heißt, kein Feuer anzünden, sondern jeder sollte seinen Gott anrufen, und um Feuer vom Himmel bitten. Und was passiert? Nichts. Also auf Seiten der Baalspriester. Da geschieht nichts. Und Elia tritt dann noch sehr selbstbewusst auf und sagt: Na, ihr ruft wohl noch zu leise, ihr müsst viel lauter rufen. Vielleicht schläft euer Gott oder er ist verreist. Also er tritt da sehr selbstbewusst auf und tatsächlich, Gott ist dann an seiner Seite und schickt Feuer, verzehrt diesen Stier auf dem Altar und Elia lässt die Baalspriester festnehmen und hinrichten. Eine ganz unglaubliche Geschichte. Ihr könnt das nachlesen im ersten Buch Könige, eine unglaubliche Gotteserfahrung, die Elia gemacht hat. Aber Elia kennt auch diese Wahrheit, von der wir eben gesprochen haben, nämlich, dass es auch in eine große Tiefe und auch in eine Krise gehen kann. Wir kennen ja vielleicht das Sprichwort himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist im Grunde das, was bei Elia tatsächlich so geschieht. Eben noch himmelhoch jauchzend, den vollen Mund gegenüber den Baalspriestern. Und jetzt, was geschieht? Und ich lese uns, wie es weitergeht. Aus dem 1. Könige, die Verse 19, Kapitel 19, 1 bis 5a. Ich werde immer mal so einen Abschnitt weiterlesen und einfach dieser Geschichte mal entlang gehen. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beerscheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter, bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Erstmal bis dahin, Elias, Tiefpunkt. Gerade noch himmelhoch jauchzend und jetzt zu Tode betrübt. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Elia fühlt sich bedroht von Isebel durch ja eine Botschaft, die er bekommt, und er lässt alles zurück. Selbst sein Diener, der ihn noch ein Stück auf dem Weg begleitet hatte, und Elia geht ganz allein tief in die Wüste hinein. Und dann unterm Ginsterstrauch, ja, als er sich dann so richtig fallen lässt, da kommt es aus ihm heraus: Herr, ich kann nicht mehr. Am liebsten möchte ich sterben. Irgendwann trifft es sowieso jeden. Warum dann nicht jetzt? Tja, am liebsten nur noch schlafen, am liebsten nur noch sterben. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, stellt euch vor, dieser Elia, der liegt jetzt nicht unter einem Ginsterstrauch, sondern er liegt auf der Couch eines Psychiaters. Was würde der Psychiater ihm jetzt wohl diagnostizieren? So ein Psychiater geht ja in der Regel in folgender Weise vor: Er würde erstmal einen Befund erstellen. Das heißt, er würde mal gucken, was sind denn da so für Symptome bei meinem Patienten? Und würde dann die Symptome aneinanderreihen und würde dann zu einer Diagnose kommen. Also passen diese ganzen Symptome irgendwie zu einem bekannten Krankheitsbild. Und wenn wir mal so schauen, was wäre der Befund? Was sind so die Symptome, die so ein Psychiater bei ihm entdecken würde? Vielleicht das Erste: Elia will niemanden mehr sehen. Am liebsten einsam in der Wüste. Einsamkeit. Am liebsten kein Mensch mehr um mich rum. Menschenmüde. Als Symptom würde man vielleicht sagen, sozialer Rückzug. Also dieser Mensch zieht sich zurück. Er ist allein in der Wüste, menschenmüde. Dann vielleicht das zweite Symptom, was unser Psychiater diagnostizieren würde: Antriebslosigkeit. Hier in der Hoffnung für alle heißt es, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Antriebslosigkeit, das zweite Symptom. Und dann das dritte, das ist vermutlich das schlimmste Symptom hier. Der Todeswunsch. Er sagt, lass mich doch sterben. Und ich glaube, das ist ganz klar, wenn wir diese drei Symptome aneinanderreihen, so ein Psychiater würde dem Elia diagnostizieren: Kerl, du hast eine Depression und zwar eine dritten Grades. Man unterscheidet die zwischen einer leichten, einer mittelschweren und einer schweren. Und die schwere, das ist tatsächlich die mit Todeswunsch. Das ist bei ihm eine ganz klare Diagnose. Er ist menschenmüde, er ist lebensmüde, er ist glaubensmüde. Und glaubensmüde, obwohl er eben gerade noch so viel erlebt hat, eben noch die feindlichen Priester besiegt. Jetzt stößt sein Auftrag wieder auf Widerstand. Die Isebel, die stellt ihm nach. Und es ist bei ihm, ja, wie vielleicht bei fast allen Propheten, dass er jetzt an einem totalen Tiefpunkt ist. Wir haben das gehört von einem Mose, der das kennt, von einem Jeremia, von einem Jesaja. Wer den Willen Gottes tut, wer vielleicht anderen auch noch vom Willen Gottes erzählt, was er vielleicht von uns möchte, der muss damit rechnen, dass er auch auf Widerstand stößt. Und vielleicht muss ich an dieser Stelle einmal eine Warnung aussprechen vor diesem Berufsbild Prophet. Also falls jemand von euch vorhat, Prophet zu werden, dann solltet ihr euch dieser Konsequenz bewusst sein, dass das kein leichter Job ist. Da ist Burnout und Depression anscheinend vorprogrammiert. Hier bei Jeremia, bei Elia haben wir tatsächlich so eine waschechte Depression, die sogar in allen Einzelheiten geschildert ist. Und ich bin echt irgendwie total glücklich, dass diese Geschichte so und auch so ausführlich in der Bibel steht. Eigentlich bin ich aufgrund von drei Punkten glücklich. Das eine, erstmal wird für mich die Bibel dadurch unheimlich menschlich. Gott, der die Menschen kennt, hat ja die Bibel inspiriert. Und deshalb finden wir da auch ganz viel, was den Menschen ausmacht. Gott hat den Mensch geschaffen und er ist ihm nicht fremd. Und der Bibel sind auch solche Probleme nicht fremd. Der zweite Grund, warum ich froh bin, dass diese Geschichte in der Bibel steht, ist, dass man hier sehen kann, auch große Frauen und Männer Gottes kennen das. Also nicht, dass ich mich da unbedingt einreihen möchte, aber immerhin ist das, wird das hier deutlich. Selbst die Menschen, die so Gott hautnah erlebt haben, erleben das auch, dass es mal so einen Tiefpunkt geben kann. Und der dritte Grund, warum ich froh bin, dass diese Geschichte so in der Bibel steht, ist, dass wie sie weitergeht, dass sie hier nicht zu Ende ist. Es bleibt hier nicht beim Tiefpunkt, sondern dieser Tiefpunkt bei Elia, der wird zum Anknüpfungspunkt Gottes. Und das ist auch ganz toll, wie das hier geschrieben steht. Und da können wir wirklich etwas lernen für unsere Seelsorgearbeit. Eigentlich kann fast jeder Psychiater hier etwas lernen, wie man mit so einer Situation umgeht, mit so einem Menschen, der so in einem Tiefpunkt ist. Und das ist ganz toll, wie Gott das als Anknüpfungspunkt nutzt. Und das ist ein nächster Gedanke, Gottes Anknüpfungspunkt. Und ich lese weiter. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf und aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auch hier mache ich mal einen Break. Aber das ist im Grunde genau dieser Anknüpfungspunkt. Und ich finde es einen fantastischen Text, eine fantastische Geschichte. Und im Grunde ersetzt dieser Text fast ein Lehrbuch für Psychologie oder Psychotherapie, zumindest was den Umgang mit Depressionen angeht. Gott knüpft bei Elia an. Er lässt sich aber auch Zeit dabei. Und das ist sehr schön, wie das hier beschrieben ist. Er holt ihn aus seiner Tiefe, aber das geht bei so einer, naja, Depression eben nicht von heute auf morgen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Und es geht auch nicht durch schlaue Ratschläge. Und ich finde es unglaublich, wie viel Weisheit hier drin steckt in diesem Abschnitt und auch in dem überhaupt, wie Gott mit ihm handelt, wie viel Zeit Gott sich nimmt für ihn. Und was er ihm auch Gutes tut. Und wenn wir da mal so der Reihe nach schauen, das ist eigentlich wirklich wie ein Lehrbuch. Was tut Gott hier als erstes? Das Erste, er tut erst einmal nichts. Das heißt, er schenkt Elia einen guten Schlaf. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Das kann auch manchmal ein Geschenk Gottes sein, dass man in so einer Situation erst einmal richtig gut schlafen kann. Schlafen kann sehr erholsam sein. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe manchmal Nächte, wo das nicht so gut klappt. Und ich freue mich, wenn ich so eine Nacht mal so richtig durchgeschlafen habe und morgens wach und fit bin. Man sagt ja, im Schlaf gibt es so im Grunde zwei Tendenzen. Die eine Tendenz könnte sein, man verdrängt etwas. Also jemand, der zu viel schläft, da kann das gut sein, dass der irgendetwas verdrängt, sich irgendetwas, irgendeiner Sache nicht stellen möchte. Zum anderen kann Schlaf aber auch zur Verarbeitung dienen. Also ihr kennt das sicher auch, dass ihr manchmal träumt. Manche träumen sehr schlaue Sachen. Ich träume auch manchmal ganz wirres Zeug. Aber manchmal ist das ja auch so, das kennt ihr vielleicht auch, dass ihr dann anfangt, ja, warum habe ich das geträumt? Aha, ja, da war doch ein Erlebnis. Und man merkt, dass man anfängt zu interpretieren und ja, irgendwie verarbeitet man etwas auch im Schlaf. Das Gehirn ist nicht komplett ausgeschaltet. Und vielleicht ist das bei Elia auch so jetzt hier zu Beginn. Er darf erst mal schlafen. Vielleicht muss er erst mal alles verarbeiten, was er da so erlebt hat. Und Gott stört ihn nicht dabei, sondern im Gegenteil, er hilft ihm und schenkt ihm diese Ruhe und schenkt ihm einen erholsamen Schlaf. Aber irgendwann tippt ihm dann der Engel auf die Schulter. Und was sagt er ihm? Genug geschlafen, jetzt hast du ja wieder Kraft, jetzt kann es weitergehen. Nein, das Zweite, was Gott schenkt, Elia wird erstmal versorgt. Und zwar nicht nur mit irgendetwas, sondern hier heißt es, ein frisch gebackenes Fladenbrot vom heißen Stein. Das steht hier so richtig ausführlich und ich musste so dran denken, es klingt fast wie so ein Werbeschild, ne? Bei manchen Pizzerien sieht man ja so frisch aus dem Lehmofen oder aus dem Holzofen und hier so ein Fladenbrot vom heißen Stein. Das wäre doch vielleicht fast nochmal eine Geschäftsidee. In unserer Zeit wahrscheinlich eher to go erstmal, aber klingt eigentlich ganz lecker. Und dann noch frisches Wasser. Und das in der Wüste. Also ich stelle mir vor, dass ihm das richtig gut getan hat. Bevor Gott irgendwas von ihm will, schenkt Gott ihm einen erholsamen Schlaf und er kümmert sich um die körperlichen Bedürfnisse. Übrigens hier nicht einmal, sondern Elia schlief danach ja wieder ein. Und ich fand, das war, ist fast so wie bei so einem gestillten Kind. Er hat erstmal eine große Krise erlebt, er hat geschlafen, wird geweckt und versorgt und er schläft wieder ein. Also, ja, und dann kommt es ein zweites Mal und Gott stärkt ihn quasi mehrmals, bevor er sich dann wieder auf den Weg machen soll. Und das finde ich so schön, Gott überfordert uns nicht. Gott schenkt auch mal Zeiten der Ruhe, Zeiten der Erholung. Er weiß, was wir brauchen, was uns gut tut. Und er weiß auch, dass so ein Erschöpfungszustand wie bei Elia, auch so eine geistliche Erschöpfung, dass die einfach auch Zeit braucht. Und er begegnet erstmal auf der ganz normalen körperlichen Ebene. Und das ist erstmal das Beste, was man überhaupt tun kann. Na, ich stelle mir vor, jemand kommt zu mir in die Seelsorge und er hat unglaubliche Schmerzen. Also mit dem kann ich erstmal kein ordentliches Gespräch führen. Da müsste man erstmal gucken, dass die Schmerzen beseitigt sind. Oder es kommt jemand, der Hunger und Durst hat. Es ist gut, wenn man das erstmal behandelt, sage ich mal so. Oder wenn jemand kommt mit einer Wahnvorstellung, mit dem kann ich auch nicht diskutieren, sondern da muss man gucken, dass das erstmal so auf der körperlichen Ebene wieder eingestellt ist und der Mensch dann erstmal überhaupt hör- und redebereit ist. Und hier, ja, bei Elia erstmal die äußeren Umstände, er kriegt ausreichend Schlaf, er kriegt gutes Essen und so allmählich löst es sich bei ihm. Also noch nicht direkt, aber diese körperliche Kraft, die reicht so weit. Hier heißt es, diese Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage hindurch wandern konnte. Also das war so ein richtiger, ja, wie man das im Sport manchmal kennt, so ein Powerriegel. Der gibt einem erstmal wieder richtig Kraft für die nächste Zeit. Ja, und dann kommt das Dritte, was Gott dann tut. Jetzt, nachdem sozusagen die körperlichen Bedürfnisse erstmal gestillt sind, da kommt es ja zu einem Seelsorgegespräch. Und das ist auch genial, wie Gott hier antwortet, wie Gott hier umgeht mit ihm. Er textet ihn nicht zu. Also er sagt jetzt nicht zu Elia so, jetzt hast du ja wieder Kraft, jetzt kann es wieder weitergehen, sondern er stellt erstmal, ich würde sagen, eine Impulsfrage. Und er stellt eine ganz tolle Frage und sagt, übrigens, war das vorher der Engel und jetzt ist es der Herr, nur mal so ganz nebenbei. Vorher hat immer nur der Engel mit ihm geredet und ihn angetippt. Jetzt kommt Gott selbst und stellt ihm diese Frage, Elia, was tust du hier? Ich gehe mal davon aus, Gott wusste, was Elia da tut, aber er stellt ihm hier trotzdem diese Frage. Und es ist wie in der Seelsorge manchmal so eine offene Frage, ist wie so ein Katalysator, der was auslöst und der strömt auch jetzt nur so aus ihm heraus. Er fängt richtig an mit einem Seufzer, der ist hier auch so wiedergegeben. Ach Herr, Ne, und dann kommt so eins nach dem anderen. Er klagt Gott sein ganzes Leid. Und da ist tatsächlich alles auch erlaubt. Die ganze Enttäuschung kommt daraus, Vorwürfe, enttäuschte Erwartungen. Und Gott hört sich das alles erstmal an. Der sagt eigentlich überhaupt gar nichts dazu, sondern er lässt ihn einfach reden und will da auch nichts gerade biegen, sondern er hört sich an, was Elia jetzt zu sagen hat, was ihm da auf dem Herzen ist. Und man könnte jetzt natürlich ja meinen, naja, so ein depressiver Mensch, der hat vielleicht auch so ein bisschen eine eingeschränkte Wahrnehmung. Ne, der sieht ja jetzt wirklich nur alles negativ, der sieht gar nicht mehr das Positive. Aber Gott lässt das einfach mal so stehen. Das ist Elias Wahrnehmung und die darf er jetzt einfach mal rauslassen. Und als er das nun alles rausgelassen hat, da kommt eben dieser schöne Satz am Ende eben unseres kurzen Abschnittes, dass Gott sagt, komm heraus aus deiner Höhle. Jetzt sagt er ihm, komm aus deiner Höhle heraus. Nachdem er geschlafen hat, nachdem Gott ihn versorgt hat, nachdem er alles aussprechen konnte, da sagt Gott erst, komm heraus aus deiner Höhle. Und auch das ist jetzt nicht mit einem neuen Auftrag verbunden, der ihn gleich wieder irgendwie herausfordern oder überfordern würde, sondern hier heißt es, er möchte sich Elia zeigen. Er möchte ihm begegnen. Er möchte sich zu erkennen geben. Ich möchte, dass du aus deiner Höhle kommst, denn ich möchte an dir vorübergehen. Ich möchte mich dir zeigen. Und so wird dieser Tiefpunkt zu einem Anknüpfungspunkt Gottes und es kommt tatsächlich auch zu einem Wendepunkt im Leben Elias. Und das ist mein letzter Gedanke, Elias Wendepunkt. Und da lese ich diese interessante Gottesbegegnung, die dann folgt. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Auch nur mal bis dahin. Ich denke, ihr habt gemerkt, wie lang sich Gott Zeit gelassen hat mit dem Elia. So eine Erschöpfung, so eine Depression, die ist nicht von heute auf morgen behoben. Und wer mal in so einem Loch gewesen ist, der weiß, man kommt da nicht so schnell wieder raus. Gott nimmt sich die Zeit, die es braucht. Und dieser Tiefpunkt wird tatsächlich nachher zu einem Wendepunkt. Und Gott zeigt sich dem Elia neu. Und ich habe mir so gedacht, ja, was ist denn das hier eigentlich am Anfang? Erstmal kommen da ja so wahnsinnige Naturphänomene. Und ich habe mir überlegt, warum inszeniert Gott das alles, wenn er doch überall gar nicht zu finden ist in diesem Ding? Und vielleicht ist das so ein Stück Pädagogik hier auch mit dem Elia, dass Elia lernen muss, Gott schickt nicht immer nur Feuer vom Himmel. Gott ist nicht immer nur ein Gott der Riesenwunder, sondern manchmal ist es auch so, oder vielleicht oft und meistens, wir haben ja gesagt, dass Gott, ne, wie bei Juri Gagarin, nicht unbedingt in den großen spektakulären oben im Weltall zu finden ist, sondern vielleicht manchmal auch hier ganz unten, auch in den Tiefen unseres Lebens. Und ich glaube, das wird hier deutlich, in dem, wo Elia jetzt Gott wahrnimmt, nämlich nicht in diesen großen Spektakeln, sondern hier heißt es in einem kleinen, leisen Säuseln. Und er verhüllt sein Angesicht. Er weiß, das ist Gott, der mir da begegnet. Und vielleicht ist das so, dass man auch erstmal manchmal so richtig hörbereit sein muss, damit Gott einem so auf diese Weise auch begegnen kann. Elia war ja vorher beschäftigt mit so vielen Sachen, vor allem wahrscheinlich mit sich selbst. Aber ne, eben noch diese große Wette mit den Baalspriestern, dann die Isebel, die ihm nachstellt. Er war einfach gedanklich wahrscheinlich gar nicht so richtig hörbereit. Oder er hat gewünscht, ja Gott, jetzt du kannst doch jetzt wirklich noch mal reinschlagen, wie vorher beim Altar, kannst Feuer vom Himmel schicken. Ja, aber Gott macht es und er macht deutlich, nee, ich bin gar nicht in diesen großen Dingen immer zu finden, sondern ich bin da zu finden, wo du mich wirklich vernehmen kannst, wo es vielleicht auch mal ganz ruhig ist. Und erst in dieser Phase begegnet ihm Gott. Nach dieser ganzen Geschichte eine Begegnung in der Stille. Der Gott, der wirklich Feuer vom Himmel kommen lassen kann, der begegnet Elia und ich denke auch uns auf eine ganz andere Weise hier. Ich habe mir auch so gedacht, der Gott, der Feuer vom Himmel schickt und der Donner und Erdbeben schickt, das ist auch immer irgendwie so ein ferner Gott, vielleicht auch ein beängstigender Gott. Und hier ist es anders und ich glaube, dass das heute eben auch so ist, dass Gott uns manchmal auf so ganz andere Weise begegnet. Er kann das durch die großen Wunder tun, aber er kann das erst tun, wenn wir auch wirklich so richtig hörbereit sind. Und ich denke, in Jesus Christus ist uns Gott noch viel näher gekommen als damals dem Elia, auch in diesem Säuseln. Das ist natürlich eine ganz besondere Begegnung gewesen bei dem Elia, etwas sehr Persönliches, so ist ihm Gott begegnet, etwas sehr Intimes vielleicht, etwas ganz Feines. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und begegnet uns nochmal auch auf eine ganz, ganz andere Ebene. Also Gott ist ja Person, Gott ist nicht nur irgendwas Abstraktes und Gott ist auch nicht nur der Donnergott, sondern Gott ist Person und Gott möchte Beziehung. Und ich kann auch eine Person erst richtig kennenlernen, wenn ich sie gesehen habe, wenn ich mit ihr in Verbindung bin. Ich kann viel über eine Person wissen, vielleicht auch von anderen, aber ich kenne sie nicht, wenn ich ihr nicht wirklich begegnet bin. Und so ist das auch bei Gott. Wir können viel von Gott wissen. Wenn wir ihm nicht persönlich begegnen, bleibt er anonym, bleibt er abstrakt. Und vielleicht ist das auch für dich oder für euch so eine Chance, wenn ihr da heute mal drüber nachdenkt. Vielleicht seid ihr gerade mal an so einem Tiefpunkt oder kommt immer mal wieder an so einen Tiefpunkt. Vielleicht kann das auch Gottes Rufen sein, einfach mal stille zu werden, einfach mal vielleicht die Umstände so zu machen, dass wir hörbereit sind, dass wir Gott begegnen können, dass er vielleicht auch in einer ganz leisen Stimme zu uns sprechen kann. Und so kann ein Tiefpunkt auch ein Anknüpfungspunkt sein und es kann zu einem Wendepunkt in unserem Leben werden. Und vielleicht spricht Gott jetzt dir auch ganz persönlich zu, komm aus deiner Höhle heraus, denn ich möchte dir begegnen. Und Gott hat versprochen, wenn wir ihn suchen, dann will er sich finden lassen von uns, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und manchmal ist das eben auch in den Tiefen unseres Lebens. Und das gilt den großen und kräftigen Glaubensmännern und das gilt auch uns. Amen.